Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Und mit mir im Studio ist Professor Süß von der Universität Freiburg. Frau Professor, Sie sind hier in Australien, um Kollegen in Adelaide zu besuchen. Und Ihr Tätigkeitsfeld ist, Sie machen neue Forschung auf dem Bereich, wie man Krebsmittel noch effizienter an den Patienten weitergeben kann. Ist das richtig?
Ja, genau, das stimmt. Die meisten Medikamente, die gegen Krebs entwickelt werden, haben unheimlich hohe Nebenwirkungen. Das heißt, der Patient leidet unter diesen Nebenwirkungen. Ich kann gar nicht so viel Medikament geben, als dass ich den Tumor wirklich therapieren könnte. Und wir versuchen, diese Medikamente in ganz kleine Nanopartikel zu verpacken und diese Partikel dann noch so zu konzipieren, dass sie ganz gezielt die Tumorzelle im Körper finden und dann das Medikament in den Tumor transportieren und wir quasi kein Medikament auf dem Weg dahin verlieren. Das heißt, wir können mit sehr viel höheren Dosen ganz gezielt den Tumor ansteuern.
Diesen Begriff Nanopartikel hören wir ja immer wieder. Sagen Sie uns doch mal, was ist denn das?
Also Nanopartikel sind ganz kleine Teile im Nanometerbereich, die entweder aus Lipiden oder Polymeren gebildet werden. Die können unterschiedliche Strukturen haben. Ich denke, das bekannteste wird das Liposom sein, was man auch in der Kosmetik einsetzt. Und in diese Partikel kann ich verschiedene Substanzen auf verschiedene Arten assoziieren, sodass sie fest damit gebunden sind und dann im Körper transportiert werden können.
Und dieser Nanopartikel, ist der kleiner als der Durchmesser eines Haares?
Ja, deutlich kleiner. Also das ist 10 hoch minus 9 Meter. Das muss man sich vorstellen, das ist, wenn man zum Beispiel eine Haselnuss vergleicht mit der gesamten Erde.
Und da können Sie auf diesen Kern, diesen Nanokern, können Sie dann noch sozusagen andere Sachen draufbauen?
Ja, wir können da zum Beispiel Antikörper draufbauen. Antikörper sind ja dazu konzipiert, dass sie ganz gezielt mit bestimmten Rezeptoren, das sind also Strukturen, die auf Zellen von einem Tumor zum Beispiel vorhanden sind, ganz gezielt damit interagieren. Man nennt das auch das Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Die sind doch so klein. Wie wird denn das denn dem Patienten verabreicht?
Das wird injiziert, also das heißt, das wird direkt in die Blutbahn gegeben und die Partikel sind so klein, die sind vielleicht so 150 Nanometer, das heißt, sie sind auch klein genug, dass sie jetzt die ganzen Gefäße nicht verstopfen. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, wie so eine Injektion überhaupt konzipiert sein darf, damit sie am Menschen angewendet werden darf. Und da richten wir uns natürlich danach.
Und das wird dann hinterher fabrikmäßig hergestellt. Da muss ja ständig einer mit einem Mikroskop vorm Gesicht herumlaufen.
Das kann man gar nicht im Mikroskop sehen, diese kleinen Partikel, sondern da braucht man sehr spezielle Mikroskope, zum Beispiel das Elektronenmikroskop. Da macht man dann sogenannte Kryoaufnahmen, wo man mit Elektronenstrahl dann die Dichte von diesen Partikeln überhaupt erkennen kann, damit man sie sichtbar machen kann. Also im normalen Mikroskop kann man die Teilchen gar nicht sehen. Aber ja, das ist korrekt. Wir entwickeln eben auch sehr viel gemeinsam mit der Industrie bestimmte Methoden, wie man diese ganzen Konstrukte auch im großen Maßstab herstellen kann. Denn es reicht natürlich nicht, dass wir das nur im Labor zueinander pipettieren, sondern das muss ja auch alle Anforderungen, die an ein Medikament gestellt werden, erfüllen.
Kann das auch irgendwie auf den Patienten zugeschnitten werden, auf dessen Krebs?
Das ist natürlich sozusagen das finale Ziel. Das geht dann in Richtung personalisierte Medizin. Man weiß heute, dass die meisten Tumore von Menschen unterschiedlich sind. Also das heißt, selbst wenn jetzt ein Brustkrebs oder ein Pankreaskrebs bei jemandem diagnostiziert wird, heißt das nicht, dass dieser Krebs genau dieselbe Struktur hat wie bei einem anderen Patienten. Das heißt, wenn ich bei dem einen Patienten genau weiß, wie die Tumorzelle aussieht, was sie für Strukturen hat, was sie für Rezeptoren auf der Oberfläche hat, dann kann ich ganz gezielt für diesen Patienten eben die allerbeste personalisierte Medizin konzipieren.
Dadurch erhöht sich auch die Überlebenschancen für den Krebspatienten.
Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es gibt inzwischen ja schon sehr hochwertige therapeutische Anwendungen, wo man tatsächlich von einem Patienten dann auch bestimmte Zellen entnimmt und diese Zellen dann auch wiederum verändert, um sie dem Patienten wieder zurückzugeben. Aber das sind natürlich unheimlich teure Therapien. Also wir hoffen, dass wir jetzt mit den Systemen, mit denen wir arbeiten, eben später auch eine bezahlbare Therapie zu ermöglichen.
Ja, das ist ja mal ein Problem, dass diese Dinge auch sehr, sehr viel Geld kosten in der Entwicklung, in der Forschung, in der Herstellung und in der später, wenn man es an Patienten weiterreicht.
Also ich denke, dass das doch auf einem bezahlbaren Weg möglich sein wird. Also die Entwicklung ist natürlich immer teuer und Antikörper sind per se auch teuer, aber inzwischen gibt es so viele Firmen, die sich mit der Produktion von Antikörpern beschäftigen, dass das also aus meiner Sicht auch alles bezahlbar sein wird später mal.
Sie kooperieren da mit der Universität in Adelaide?
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte und zwar hat eine junge und ambitionierte Kollegin von mir, die Katharina Richter, die in Adelaide auch Wissenschaft macht und ihre Promotion dort gemacht hat, die hat mich kontaktiert und vorgeschlagen, dass wir ein gemeinsames Programm nutzen, ein sogenanntes Joint PhD-Programm, also ein Programm, wo Studierende gleichzeitig in Freiburg und in Adelaide einen Abschluss machen können. Und es läuft so, dass es zum Beispiel jetzt eine Freiburger Pharmaziestudentin dieses Stipendium bekommen hat. Sie ist im Moment für ein Jahr in Adelaide in der Gruppe von Katharina Richter, macht ihre Promotion da, also ein Teil ihrer Promotion, wird dann nächstes Jahr zu mir nach Freiburg kommen für ein Jahr und geht dann wieder für ein Jahr nach Adelaide. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, weil die jungen Menschen natürlich sehen, wie das in unterschiedlichen Ländern gemacht wird, weil sie unheimlich viel Networking machen können. Es ist für uns als Professoren toll, weil wir natürlich auch sehr viel erfahren über, wie man in anderen Ländern eben auch vielleicht Wissenschaft anders behandelt als in dem eigenen Land.
Das ist ein schönes Beispiel für deutsch-australische Kooperation.
Das stimmt, ja, absolut, ja.
Und wird es bei dieser einen Studierenden bleiben oder meinen Sie, das wird sich ein bisschen ausdehnen, dieses Programm?
Also ich könnte mir vorstellen, dass das sich etwas ausdehnt. Das macht jetzt natürlich auch nicht Sinn, dass man jetzt irgendwie 10 Studierende da hin und her schickt, weil jeder von uns hat eine eigene Arbeitsgruppe und die muss natürlich auch Beständigkeit aufweisen. Aber ich denke mir, das hängt natürlich ein bisschen von den Geldgebern ab. Also wenn es noch mehr Stipendien gibt, werden wir uns auf jeden Fall drauf bewerben.
In der Forschung, wir haben ja das Jahr des 250. Geburtstags von Humboldt. Mhm. Der ja wohl im 19. Jahrhundert der größte aller Forscher war.
Ja.
Ist Deutschland heute immer noch so eine Forschungsnation, wie das früher mal war?
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, gerade weil Sie jetzt Humboldt ansprechen. Also wir haben immer wieder Humboldt-Stipendiaten von allen möglichen Ländern. Das ist auch total interessant. Ich habe jetzt gerade einen Professor aus Tromsø in Freiburg über das Humboldt-Stipendium. Und ich denke, dass man dadurch auch Wissenschaft unheimlich gut vernetzen kann.
Richtig gut zu hören. Und die Australier, was haben die für einen Ruf als Forscher?
Man hört eigentlich in Deutschland relativ wenig von australischen Forschern. Das weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil Deutschland auch sehr, sagen wir mal, fokussiert ist auf bestimmte Forschungen oder bestimmte Gruppen, mit denen man kooperiert. Ich selber wüsste jetzt zum Beispiel in Australien, das ist jetzt vielleicht ein bisschen beschämend, wenn ich das sage, aber keinen Partner, mit dem ich jetzt in diesem Gebiet bisher hätte zusammenarbeiten können. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen an der Entfernung. Es ist halt einfach wahnsinnig weit weg. Also so dieses, selbst wenn man jetzt miteinander kommunizieren will, ist der Zeitunterschied schon mal immer eine kleine Hürde, die man aber noch nehmen kann. Aber dass man sich mal besucht, was ich finde, was oft auch eine ganz entscheidende Komponente ist in einer guten Kooperation, das ist halt schwierig.
Aber ich bin sicher, nach Ihrem Besuch in Adelaide werden Sie ein paar mehr Kollegen kennengelernt haben.
Gerne, ja. Also das ist ja das Ziel hier.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.